Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Das ist die einzige Folge in dieser Woche, aufgrund dessen, da wir unser großes Projekt GT-Talk-Thema haben, worüber wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch größer darüber reden werden, über die Zukunft des Motorsports, fallen dann in dieser Woche tatsächlich noch Interviews und auch ein paar Einspieler ein und die werden produziert in dieser Woche und da fällt leider die Freitagsausgabe flach, heißt nicht, dass wir trotzdem noch die News in dieser Folge dann verpacken werden, das Ganze dann nach dem Teil der Asian Le Mans Series. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Die Asian Le Mans Series haben wir im Programm und da war ja die zweite Station, nämlich Abu Dhabi und da ging es dann um die Plätze dann für das Rennen dann später des Jahres, nämlich in Le Mans. Die Asian Le Mans Series, ja, wie schon erwähnt, in den letzten Saisons beschränkt gewesen auf die Stationen Dubai und Abu Dhabi aufgrund der Reiserestriktionen auch in Richtung Asien, also Japan und etc. wollte man es sich da jetzt in den letzten Jahren einfacher machen und da hat man eben dann jetzt immer in den Emiraten rund um Dubai und dann jetzt in Abu Dhabi gefahren. Zweite Station Abu Dhabi war aus. Samstags ging es dann in Rennen Nummer 3 insgesamt los. Das Qualifying dominiert von United Autosport, die zum zweiten Rennwochenende dann dazu kamen, bevor Nielsen Racing ja dann in Dubai dominiert hatte. United Autosport kam jetzt eben dann als zweites LMP2-Fahrzeug in dieser Pro-Maschinerie, in Anführungszeichen, dann dazu und die sicherten sie sich dadurch dann halt die Pole am Samstag, das Ganze ja mit Joshua Pearson und dem Ex-Formel 1 und Ex-DTM-Piloten Paul Di Resta. Das Ganze von Nielsen Racing und dem Graf-Team und ARC Bratislava und High Class Motorsport, die High Class Racing, nicht Motorsport, ging dann auf Platz 5 nach dem Qualifying am Samstag durch. DKR Engineering, G-Drive und Inter-Europol Racing machten dann die ersten drei Positionen in der LMP3 aus, bevor dann die TF Sport-Mannschaft in der GT-Klasse ihren erste Pole dann in dieser Serie eingefahren hat. Vor dem Herbert-Team und dem SPS Automotive. In Anführungszeichen enttäuschendes Ergebnis für die Inception Racing-Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt geführt haben in der GT-Meisterschaft und da so ein bisschen, zumindest damals mal nach der Startposition, insgesamt dort die 20. Startposition im gesamten Feld eingefahren hat, in der GT-Klasse dann auf Platz 6 gelegen, aber ich sage jetzt mal, da müsste es dann doch schon weiterhin vorne gehen. Und das ging es auch nach dem vierstündigen Rennen am Samstag. Und dort wurde das Rennen in dem Sinne ein bisschen überschattet, in Anführungszeichen, aufgrund eines Unfalls, das zur roten Flagge geführt hat, nämlich Feuer durch das LMP3-Auto von G-Drive Racing. Streckenbegrenzung wurde auch eben bestätigt dort und das sorgte dann dazu, dass kurz nach der Hälfte des Rennens dann die Strecke auf rot gesetzt worden ist, also die rote Flagge dann für das Rennen am Samstag, nachdem eben der Ligier von Vanjkale für Gutag in Brand geraten ist, kam dann das Safety Car raus und danach kam eben auch die rote Flagge raus. Der russische Fahrer war aber bei Bewusstsein und war nicht großartig verletzt. Von dem Sinne konnte man dann auch direkt mit Aufräumarbeiten beginnen. Eduardo Freitas hat sich das Ganze ja auch dann angeguckt und hat dann später auch das Rennen dann wieder freigegeben. Das wurde dann dominiert von United Autosport, nämlich das Samstagsrennen mit unter anderem eben Pauly Resta und Joshua Pearson, die da das Aufgebot gestemmt haben am Samstag und dort insgesamt über eine Runde hin Vorsprung hatten vor dem dann doch dominierten Nielsen Racing Team, die ja eben dann in Dubai ziemlich gut unterwegs waren. Wenn wir überlegen, die beste Rundenzeit gefahren in Runde 102 war eine 1:40.9 im Vergleich. Die beste Rundenzeit von Nielsen Racing in der Runde 54 war eine 1:42.2. Also schon mal ein deutlicher Unterschied, rund 1,3 Sekunden allein schon von der schnellsten Rundenzeit her. Und auch pacetechnisch war das Auto von United einfach deutlich besser in Abu Dhabi unterwegs. United nahm ja eben nicht teil aufgrund des Mindestalters, hatte man ja eben diese nicht erreicht und deshalb muss man eben nachreisen. Aber jetzt eben der erste Sieg, aber man so, hat sich damit so ein bisschen die Sachen verspielt in dem Sinne, dass man dort ja nicht mehr in Richtung Le Mans angreifen kann. Ein zusätzliches Le Mans-Ticket, aber ich glaube, das hat United Motorsport in dem Sinne ja nicht mehr so im Blick aufgrund dessen, da man ja in Le Mans und auch in der WEC und auch in der ELMS ja ziemlich breit aufgestellt ist. Das Podium komplettierte dann das Graf Racing Auto nach zwei Runden Rückstand auf Platz 1 und einer Runde Rückstand auf Platz 3. In der LMP3 war es nach dem Unfall eigentlich ziemlich, vorhersehbar in dem Sinne. DKR Engineering machte das Ganze dann vor. Rinaldi Racing dann auf Platz 2 mit dem Gespann, unter anderem mit Georg Weiß aus der Nürburgring-Langstrecken-Serie, die ja auch in der Asian Le Mans Series dann dabei sind, und CD Sport, die sich dann auf Platz 3 geschoben haben. Das Ganze aber mit einem deutlicheren Abstand, zwar innerhalb einer Runde, aber einen deutlichen Abstand auf zumindest mal Platz 1. Schauen wir auf die GT-Klasse, da war das erste Rennsieg tatsächlich für Herbert Motorsport in dieser Saison mit dem Porsche 911 GT3 R. Das Ganze eingefahren vor dem Inception Racing Team, die sich da nach vorne gearbeitet haben nach dem schlechten Qualifying aus dem früheren Samstag und dort sich auf Platz 2 eben gesichert haben und da zumindest auch in der punktetechnischen Ausgangslage da schon mehr nach vorne gearbeitet haben. Auf Corse lag nach dem Rennen dann auf der dritten Position und machte dann das Podium komplett. Eine Enttäuschung war hingegen dann die Autos, die noch in Dubai sehr gut dabei waren, unter anderem ja auch das SBS Automotive Team, die ja in Dubai noch sehr, 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 sehr gut unterwegs waren, aber jetzt in dem Sinne schon etwas abreißen lassen mussten. Platz 28 insgesamt im ganzen Feld brachte dann eher mäßige Punkte ein und brachte dann eher, ich sag jetzt mal, das Team dort ins Hintertreffen, das Team aus Deutschland. Schauen wir auf das Sonntagsrennen, spezifisch auf die LMP2. Da war es nicht viel anders. Da war es ein Back-to-Back-Sieg, nämlich für das Team von United Autosport mit einem wirklich starken Team. Pauly Resta und Joshua Pearson, die dort als dort das Rennen gewonnen haben. Champion wurde aber jemand anders. Nielsen Racing krönte sich nämlich als LMP2-Champion und machte dadurch ein Ticket für Le Mans bereit und dadurch hat man jetzt eben diesen Sieg und den Titel in der Hand und man hat jetzt eben dadurch jetzt die Möglichkeit in Le Mans zu starten. Genauso wird es nämlich auch den LMP3-Champion gehen, nämlich CD Sport, die nach dem Sonntagsrennen jetzt auch den Champion-Titel eingefahren haben mit einer starken Saison und jetzt dadurch auch in Le Mans dann starten können, startberechtigt sind. Ob sie das natürlich auch tun werden, ist eine andere Frage. Genauso wie der GT-Klassentitel, nämlich an das Team von Inception Racing ging. Ein starkes Sonntagsrennen brachte das Team dann dazu, dass man den Titel eingefahren hat. Und das Ganze zwar ohne Sieg, nämlich dort, der ging an Robert und Alfred Renauer und auch an Ralf Bohn, nämlich an das Herbert Motorsport Team mit der 91 und das Ganze mit dem erneuten Klassensieg in Abu Dhabi. Das war ein perfektes Wochenende für das Herbert Motorsport Team. Und währenddessen hat es eben dann auch Inception Racing den Klassentitel eingefahren. Nach einem sechsten Platz, der auch gereicht hat in der Klasse, wird man jetzt eben dort dann dabei sein. Dabei gesagt, zu Herbert Porsche, um da nochmal zurückzukommen, war es ein Doppelsieg, nämlich Klaus Bachler, beendete das Rennen 0,6 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und das Ganze eben als Doppelsieg. Die 88, nämlich das Auto von Garage 59, das McLaren 720S von Alex West, Frank Bird und Marvin Kirchhöfer, komplettierten das GT-Podium-Paket am Sonntag. Eben Inception Racing ist Meister mit Brandon Imbrie, Olly Murray und dem Ex-McLaren-Werkspiloten Ben Burnicote, der sich in McLaren, gezeigt hat, dass auch dieses Gespann funktioniert. Ich meine, mit Brandon Imbrie und Olly Murray ist er schon länger unterwegs, auch mit Inception Racing. Und da zeigte er zumindest, dass er es immer noch im McLaren quasi kann. Weitere Platzierungen in der GT-Klasse waren nach dem Doppelsieg von Herbert Motorsport und dem Garage 59 Auto noch Omen Racing auf Platz 4, die dann sich dort eingesetzt haben und dann weiter folgende Positionen dann mit Inception Racing, Rinaldi Racing, Haupt Racing, Dynamic Motorsport, Optimum Motorsport und Castle Racing, die Top 10 da eben mit aufgefüllt haben. Und das war es im Endeffekt von der Asian Le Mans Series. Wir schauen nochmal kurz auf die Punkte in dem Sinne, wie es dort abgelaufen ist mit der Punktevergabe. Und da schauen wir auf die Drivers Championship. Gehen wir da mal kurz durch. LMP2, Ben Henley, Matt Bell und Rodrigo Salles eben mit 104 Punkten als Champion ausgewiesen und das auch vollkommen zurecht. Nielsen Racing da in Dubai einen guten Job gemacht, da schon quasi die Vorarbeit geleistet, kriegen ja die volle Punktzahl aufgrund dessen, dass ja United ja keine Punkte kriegt aufgrund quasi eines Gaststarts und deshalb ist man nicht punkteberechtigt gewesen in Abu Dhabi. Gehen wir zurück auf die LMP3-Fahrerwertung. Auf die Teams, glaube ich, gehen wir nicht ein. Da sollte es ja ähnlich sein. Da war es ja Anthony DeQuin, Christoph Crisp und Steven Palais, die mit dem CD Sport Team ganz knapp 4 Punkte Vorsprung nämlich gewonnen haben vor Edorock, Shaw Hope, Michael Jensen und Nick Ardo. Henrik Schill, Leonard Weiss und Thorsten Kratz, nämlich das Rinaldi Racing Team, bekannt ja auch aus der Nürburgring Langstreckenserie, auf Platz 3 zu finden in der LMP3 Wertung. Schauen wir auf die GT Klasse, nämlich die GT-Driver-Wertung. Und da war es ja Ben Burnicote, Brandon Imbrie und Olly Murray, die mit 70 Punkten 8 Punkte vor dem Herbert Motorsport-Team lagen. Man muss überlegen, Herbert Motorsport alleine in Abu Dhabi die 50 Punkte geholt, aus Abu Dhabi die 50 Punkte und aus Dubai in Anführungszeichen nur 12 aus 2 Rennen. Also da hat man nichtmals die Hälfte der Punkte gemacht in Dubai, als wie man nach dem ersten Rennen in Abu Dhabi gemacht hat. Und deshalb Platz 2 tatsächlich. Man setzt sich noch vor David Pirrell, Davide Regon und Rino Mastronardi vor dem Rinaldi Racing Team, die mit 55 Punkten, mit 15 Punkten Abstand eben jetzt auf Platz 3 gelandet sind nach dem Finale aus Abu Dhabi. Konrad Grünwald, Luis Paré und Vincent April für das Afcorse-Team machen Platz 4. Perfekt. Und Omen Racing mit Alman, Al-Hati, Charlie Eastwood und Sam Dihan machen dann die Top 5 komplett. Während wir nochmal in die AM-Wertung schauen, das war ja auch eine wichtige Klasse für einige Fahrer, zumindest das SPS Motorsport Team. Jetzt sehe ich zwar tatsächlich nur die Teams in der, hier gibt es auch die Drivers tatsächlich hier. SPS Automotive 86 Punkte mit John Lodge, Michael Granier und Valentin Pierberg haben das Ganze gewonnen. Zwar in der AM-Klasse nicht so viele Autos unterwegs, aber zumindest kein unwichtiger Titel, denn es war im Endeffekt eine Punkteteilung, denn man ist nach Dubai 2 Rennen und Abu Dhabi 2 Rennen punktgleich gewesen mit dem Kessel Racing Team, mit Axel Jeffries, Francesco Zollo und Roman Simain. Aber aufgrund der 2 Siege, die man schon in Dubai gefeiert hat, nämlich das SPS Automotive Performance Team in der AM-Klasse, wird man eben aufgrund quasi des besseren Ergebnisses dann halt vorgezogen und in dem Sinne da auch bevorteilt, auch war man im Qualifying besser, deshalb ja auch dann die Meisterschaft in der AM-Klasse für das SPS-Team und nicht für Castle Racing. Herbert Motorsport setzt sich mit ihrem AM-Team dann auf Platz 3 mit Finn Gersitz, Jürgen Haring und Marco Seefried. Walkenhorst Motorsport, ja, mit ihrem aufgebundenen Handy Walkenhorst, Jörg Breuer, Mario van Bohlen und Friedrich van Bohlen auf 4 beziehungsweise auf Platz 5 und 6 unterwegs. Dann kommt noch JC Panda Racing, da gab es aber unterschiedliche Fahrerbesetzungen und die waren ja im Endeffekt nicht unbedingt punkterelevant. Douglas Coho, Bascha Mardini und Edouard Lau, genauso wie Jean-Franc Bornot, fuhren für das Team von JC Panda mit. Damit haben wir die Asian Le Mans Series quasi hinter uns gelassen. Wir haben 3 Teams jetzt neu berechtigt für einen Start in Le Mans. Das ganze Jahr später im Jahr, im Sommer. Und da werden wir auch nochmal natürlich effektiv und ausgiebiger mal darauf eingehen, wie die Teams aufgestellt sind, gerade auch, wenn es noch näher geht in Richtung Le Mans. Ja, damit machen wir das Chapter Asian Le Mans Series zu. Wir machen einen Deckel drauf und legen den Deckel mitsamt Schüssel ganz woanders hin. Wir machen nämlich nach der kurzen Pause, die jetzt gleich folgt, hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de weiter mit unseren News, mit unserem Update quasi in der regulären Ausgabe, die hier erscheint, und da ist das große Thema, zumindest in dieser Woche gewesen, David Schumacher, nämlich der kommt zur DTM, aber wir haben noch andere große Themen, unter anderem auch das 12-Stunden-Rennen von Bathurst, das so in Anführungszeichen nicht auf der Kippe steht, sondern eher mit potenziell wenigen Teilnehmern zu kämpfen hat, aufgrund der Verschiebung. Was das alles zu bedeuten hat und wie die SRO mit Stefan Dratel da gegensteuern will, das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause. Bleibt dran, hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Folgt uns gerne auf Social Media und folgt uns auch auf den diversen Podcast-Plattformen, die ihr hier so hört. Spotify, auf RSS-Feed, auf Apple Podcast, alles, was quasi geht. Bewertet auch gerne, wenn ihr mögt, am besten mit 5 Sternen, aber Kritik in konstruktiver Form immer super gerne erwünscht. Da stehen auch immer unsere DMs, also unsere Direktmessages, auch über Twitter zum Beispiel, immer offen für Kritik. Also das ist mehr als nur erwünscht in konstruktiver Form. Schauen wir uns unsere News. Speziell widmen wir uns da der DTM an. So holen wir quasi ein bisschen nach. So kommt nämlich das Team Schubert in die DTM und wird damit Walkenhorst unterstützen. 4 Autos wird damit BMW in der DTM einsetzen, was kurios ist, in dem Sinne, dass es Schubert ist, denn vor wenigen Wochen hat man noch gesagt, okay, wir wollen der ADAC GT Masters bleiben oder in der ADAC GT Masters bleiben, das wird man auch tun, das hat man auch zugesichert, doch in dem Sinne hat man da davon ausgegangen, dass ein Programm, zwar hat man das immer hier und da angedeutet in der DTM, dass man da gerne starten möchte, zwar ausgeschlossen, also nie ganz ausgeschlossen war, aber da das in dem Sinne, dass das dass dann Ausschluss kommt, in dem Sinne nicht unwahrscheinlich. Doch jetzt eben der Sprung in die DTM, eine schöne Fahrerpaarung, die man dabei hat. Schubert Motorsport wird mit dem Südafrikaner Sheldon van der Linde und mit dem Österreicher Philipp Eng an den Start gehen und Marco Wittmann ist weiterhin bei Walkenhorst dabei, hat ja auch seinen Werksvertrag, wie schon vorherigen Podcast-Ausgaben erwähnt, schon verlängert bei BMW und er wird unterstützt vom, ja, vom Superstar oder vom Youngster aus dem letzten Jahr, nämlich Esteban Mut, der wird nämlich von Lamborghini von T3 auf das Auto von Walkenhorst wechseln, nämlich den auf den M4 GT3. Da sind wir auch mal gespannt, was der junge Belgier dann erreichen kann, neben dem nach seiner aufstrebenden Rookie-Saison in der DTM und da auch zeigen kann, was so geht. Rover Racing, wir haben ja schon gesprochen, GT World Challenge Europe, powered by AWS Endurance Cup wird man da fahren und da wird man auch zum Beispiel dann ein Großaufgebot fahren, unter anderem ja auch mit dem Junior-Team, was ja ein eigenes Auto tatsächlich da auch mehr oder weniger bekommt bei Rover Racing. Da schauen wir dann bestimmt nochmal in der Saisonvorschau zur GT World Challenge später dann auch nochmal drauf, wie das Auto dann dort genau sein wird. Und da gehen wir in dem Sinne nochmal spezieller drauf ein. Bleiben wir bei der DTM. Dort bleibt Rosberg mit seinem Fahrerpaar bestehen, nämlich Nico Müller und Dev Gore. Man will in Richtung Meisterschaft schauen, bei nachdem Abt Sportsline ja jetzt sein Hammerpaar vorgestellt hat, nämlich Kevin van der Linde, René Rast und Ricardo Feller und Attempto Racing ja dazukommt mit dem Junior, mit dem ADAC Junior Marius Zug. Und dort macht man es eben anders als wie bei Abt, dass man komplett bei seinem Fahrerpaar bleibt und das Ganze mit Nico Müller und Dave Call unbedingt überzeugt hat das Team nicht. Da war man eben ziemlich unzufrieden im Endeffekt. Es war nur ein Podium möglich in dieser Saison 2021, das Ganze nämlich beim Saisonauftakt, nämlich in Monza. Aber sonst waren nur 10. Plätze drin tatsächlich und Devco hat sogar nicht mal Punkte gesammelt und deshalb ist es fast schon überraschend, dass man gerade auch vielleicht an Dev Gore zusammenhält. Man überlege sich, am Nürburgring ist er erst gar nicht gestartet. Also von daher, ist es schon eine wirklich verrückte Situation in dem Sinne beim Rosberg-Team mit dem Audi R8 LMS GT3 Evo 2, den man dann auch in der DTM einsetzen wird. Schauen wir auf die News der Woche, in dem Sinne, die auch wieder die DTM geleistet hat, nämlich David Schumacher wird das 3. Auto von Winboard Racing fahren bei Mercedes AMG und der Sohn vom Ex-Formel-1-Piloten Ralf Schumacher wird damit sein Debüt feiern im Sportwagenbereich, nämlich das Ganze jetzt auch in der DTM. Die Historie des Namens Schumachers ist ja breit gefächert in der DTM. So hat ja auch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister quasi die Formel-1-Legende aus deutscher Sicht. Michael Schumacher ja auch ein Rennen oder ja, einen Gaststart zumindest mal gemacht am Hockenheimring. Ganz kurios, damals den Titelfavoriten Johnny Cicotto ja, mal richtig abgeräumt und dadurch den Titel ihn versaut und ja, in dem Sinne quasi war der Name Schumacher in der DTM schon tatsächlich in den 1990ern dort ziemlich präsent. Auch hat er eine komplette Saison 1991 ja auch in der DTM ja gefahren, bevor er dann auch komplett quasi dann in, mehr und mehr in Richtung Formel 1 gegangen ist. Ja, und Ralf Schumacher natürlich auch bekannt nach seiner Formel 1 Phase oder nach seiner Formel 1 Karriere wechselte er dann auch in die DTM mit Mercedes, dort auch lange gefahren, tatsächlich auch bis 2012, wenn ich mich recht entsinne. Genau, 2012 ist es gewesen und jetzt folgt eben sein eigener Sohn auf ihn. Es ist ja noch die Formel 3 gefahren, die FIA Formel 3 Serie im Rahmen der Formel 1. Jetzt eben der Wechsel auf die DTM. Und da sind wir richtig gespannt, denn in dem Sinne, weil ja, die DTM ist in dem Sinne ja komplett anders als die Formel 3 oder als sämtliche Formel-Autos zu sehen. Zwar ja, wird man in dem Sinne auch viele Tests gemacht haben, war ja auch schon bei Tests unterwegs, nämlich für HRT, das Ganze ja Ende letzten Jahres, da hat er sich auch ziemlich gut geschlagen, doch, ja, es ist schon noch ein Unterschied, ob ob David Schumacher dann eben, ja, sich gut Fuß fassen kann in der DTM. Wir sind gespannt und ja, werden sehen, wie das so ist. Die Partnersituation bei ihm wird sich so hinausstellen, nämlich dass Ravinol als Hauptsponsor dort agieren wird und wahrscheinlich groß auf seinem Auto verpackt wird, genauso auch wie Dekra und Schaeffler Paravan, die dort mit ihm in Partnerschaft sind und ihn auch in dieser Serie dann begleiten werden. Große Ambitionen in dem Sinne für David Schumacher in der DTM, das steht mal fest. Ein großes Auge wird auf ihn gerichtet werden und das wird uns auch ganz bestimmt noch über die Saison begleiten. Und wir haben noch News in Richtung der Bathurst 12 Stunden. Dort hat zumindest mal Ferrari eine Absage quasi erteilt. Man wird wohl sehr unwahrscheinlich in Richtung Australien fliegen. Das liegt ja aufgrund der terminierten Umstrukturierung dieses Event aufgrund von Corona. Und ja, im Mai ist ja erst das Event und da legen erst so einige Serien so richtig los und da will man eben da einen guten, ja, woanders halt hinschauen und da war Bathurst im Februar da immer was besser terminiert und jetzt eben im Mai eigentlich sehr schlecht und jetzt gibt es eine Entscheidung oder man arbeitet täglich am verschobenen Bathurst 12-Stunden-Rennen, so die SAO, schnelle Entscheidung über das IGTC-Element, nämlich aufgrund dessen, dass das 12-Stunden-Rennen ja auch quasi auf dem Plan der IGTC steht, nämlich ursprünglich war ja für Mitte März am Supersebring-Wochenende das Rennen geplant, dieses berühmte Rennen jetzt eben inzwischen verschoben auf Mai, aber wie gesagt, die Mehrheit der europäischen Teilnehmer haben dort logistische Probleme, wie schon erwähnt, viele Teams haben dann ihre Autos abgestellt in Richtung Europa und wollen dort eben fahren. Ja, und da kollidiert man eben, das Datum kollidiert ja derzeit aktuell immer noch mit dem Fanatec GT World Challenge Europe Auftakt in Magny-Cours. Das hat man derzeit immer noch nicht verschoben, genauso wie das Rennen, nämlich der European Le Mans Series in Imola, sowie auch tatsächlich das nordamerikanische Sportscar-Rennen der IMSA, nämlich in Mid-Ohio, das Sprint Cup oder das WeatherTech Sprint Cup Rennen dort in Mid-Ohio. Außerdem fällt nur eine Woche nach dem Qualifying-Rennen der 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und zwei Wochen vor dem deutschen Langstreckenklassiker. Und das ist eben ja termintechnisch einfach nur wirklich schlecht ausgewählt. Da wäre tatsächlich fast schon eine komplette Absage wahrscheinlicher gewesen, oder wenn nicht sogar eine Verschiebung vielleicht in Richtung Ende des Jahres. Doch da macht man es sich in der SAO wahrscheinlich nicht sehr einfach. Am besten wäre es tatsächlich erstmal sein eigenes Event abzusagen, zu dem Sinne quasi so zu verschieben, dass es dann passt, nämlich das GT World Challenge Europe Powered by AWS Rennen des Sprint Cups in Magny-Cours. Klar, für die European Le Mans Series und für die IMSA kann die SAO nichts, dass sie dort in Mid-Ohio / in Imola dann ihr Rennen fahren werden. Aber es wird schwierig. Zwar kann es sein, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass man viele Teams aus der Asian Le Mans Series, nicht aus der Asian Le Mans Series, sondern aus der GT World Challenge Asia bekommt. Aber das gleiche Ding, was wir quasi 2022 hatten, nämlich mit dem Kai Halami 9-Stunden-Rennen, das gerade einmal ein bisschen mehr als 10 oder zweistellige Autos dabei haben. Wir hatten ja 11 Autos in Kyalami unterwegs, könnte auch tatsächlich beim 12-Stunden-Rennen von Bathurst passieren. Und das aufgrund ja eben dieser blöden Situation, dass wir eben Verschiebungen haben und dort leider eben ja nicht so aufgestellt sind, zumindest die SAO nicht so aufgestellt ist, wie wir das so leider erwarten würden. Schauen wir noch so ein bisschen auf die nordamerikanische Langstreckenmeisterschaftsserie, nämlich die IMSA. Dort hat mittlerweile das Paul Miller Racing Team ihren BMW M4 bekommen. Das ist jetzt noch eine kleine News. Genauso auch das Races Edge Motorstop Team, die ja mit Wayne Taylor Racing zusammen dabei sind in Sebring. Das haben wir noch gar nicht gesprochen. Das lief fast schon so ein bisschen unterm Radar. GTD Pro Einsatz mit einem Acura in Sebring. Und jetzt verhandelt man tatsächlich und schaut tatsächlich auf eine längerfristige Zusammenarbeit und je nachdem noch weiteren Rennen nach Sebring. Da bleiben wir sicherlich auch noch dran. Und auch das José María López, nämlich Jimmy Johnson im AXR Cadillac, nämlich Jimmy Johnson ersetzen wird. Der wird nämlich dann nicht dabei sein beim 12 Hours of Sebring. Johnson wird damit das Rennen verpassen, aufgrund ja, dass an diesem Wochenende seine Verpflichtung der NTT IndyCar Series vorgeht. Das Ganze auf dem Texas Motor Speedway. Jimmy Johnson ja komplett jetzt in der NTT IndyCar Series unterwegs und deshalb nicht möglich, leider seinen Einsatz dann bei den 12 Stunden von Sebring. Leider, leider, leider. Aber wie gesagt, Terminüberschneidungen können passieren bei Jimmy Johnson, glaube ich. Man sieht es ja auch aus, Mario Lopez. Ein ehrwürdiger Ersatz in dem Sinne. Und das Ganze auch, glaube ich, nicht mal schlecht. Genau, und da sehen wir ihn dann bestimmt ähnlich gut, wenn nicht sogar besser als Jimmy Johnson, denn José María López, keine Frage, ist in seinem Bereich gerade der Prototypen dann doch etwas besser aufgestellt als der US-Amerikaner. Ja, das war's im Endeffekt mit den News in dieser Folge. Und wenn ihr noch weitere Sachen sehen und auch je nachdem hören wollt, dann folgt uns, wie schon erwähnt, auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Instagram und auch auf Twitter. Twitter ist unsere erste Anlaufstation in dem Sinne, deswegen gerne dort reinfolgen, gttalk-de, unser Ad für euch zum Folgen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, sage, möge der mit euch sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche, ja, doppelt in dieser Form wieder, nämlich mit der regulären Ausgabe und mit der Update-Ausgabe, und danach die Woche wird's, abwechslungsreich und folgenreich. Mal mindestens 3 Folgen verspreche ich euch. Das steht fest, wenn nicht sogar 4. Also quasi als Bonus-Track. Was das sein wird, das GT-Talk-Thema, klar, der Talk mit Kevin Scheuch und Tobi Blum, und auch reguläre Ausgabe, Update-Ausgabe und noch unseren Bonus-Track. Was das sein wird, der Bonus-Track, das erfahrt ihr dann, wenn der Podcast in unserem GT-Talk-Thema dann draußen ist. Bis dahin, wie gesagt, wünsche ich euch noch eine schöne Woche, möglich mit euch sein. Bis dahin, tschüss und bye-bye, hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.